Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen heute etwas mitgebracht. Falls Sie Hunger haben, nachher ein kleines Vesper, ein Apfel. Ich weiß, wir haben kein Erntedankfest und doch erinnert uns diese Geschichte natürlich, dieser Apfel, an eine Geschichte, über die wir heute Morgen nachdenken wollen. In der Erzählung vom Sündenfall ist jedoch gar nicht vom Apfel die Rede. Da heißt es nur Frucht, es könnte also auch eine Banane, Mango, Kokosnuss, was auch immer sein. Und doch kommt der Apfel nicht zufällig in diese Geschichte hinein, denn das lateinische Wort malum heißt sowohl Apfel als auch das Böse. Und in der Tat ist ja das die Frage. Woher kommt das Böse, wenn Gott doch die Welt sehr gut geschaffen hat, wie es in 1. Mose 1, Vers 31 heißt? Woher kommen all die Grausamkeiten, die sich Menschen antun? Wie kann das sein, dass in Gottes guter Schöpfung plötzlich Böses da ist? Ich denke jetzt weniger an den Coronavirus oder Erdbeben oder Katastrophen, sondern an das, was Menschen einander antun. Die Erklärung mit dem Teufel ist uns verwehrt. Manche sagen so schnell, ja, der Satan ist an allem schuld. Aus unserer Geschichte können wir das nicht rauslesen. Die Schlange ist doch ein Geschöpf Gottes. Das Böse einfach ihm zuschustern, das wäre zu einfach. Und wir selber könnten uns wunderbar aus der Affäre ziehen. Das würde uns so passen, einfach das Böse da draußen zu lokalisieren. Dann sind wir fein raus. Nein, in dieser Geschichte werden wir zur Verantwortung gezogen. Gott hat uns ja so geschaffen, dass wir antworten können und uns verantworten. Ich spreche von wir, weil die Geschichte vom Sündenfall nicht die Geschichte von Adam und Eva damals ist, sondern von dir und von mir. Weil Adam heißt einfach nur Mensch. Es geht also in der Geschichte des Abfalls um die Geschichte unseres Abfalls von Gott. Gott hat die Welt sehr gut geschaffen und dann, ja, dann passiert Folgendes, 1. Mose 3, die Verse 1 bis 24. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme des Weibes, deines Weibes, und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dornen und Disseln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Wie kriegt eigentlich die Schlange die Eva rum? Eigentlich hätte die doch zufrieden sein können im Paradies. Ein Leben wie im Schlaraffenland mit süßen Früchten und von allen konnten sie essen. Achten Sie einmal auf die verführerische Kunst der Schlange, wie sie mit heuchlerischen Worten ihr Opfer umgarnt. Sie tut so, wie wenn sie nichts weiß und stellt das, was Gott gesagt hat, in Frage. Ganz behutsam, aber stetig. Und Eva freut sich, dass sie die Schlange belehren kann und zeigen kann, dass sie klüger ist als das Tier. Und sie erklärt ihr, dass sie von allen Früchten essen dürfen, außer von dem einen Baum. Die Schlange bringt Eva in Zweifel über das, was Gott gesagt hat. Sie sät Misstrauen. Das ist das Problem, dass Eva langsam, aber sicher Gott nicht mehr vertraut. Denn die Schlange sagt ja, dass Gott ihr etwas vorenthalten will, dass er ihr das Leben nicht gönnt und sie deshalb nicht von diesem Baum essen darf. Gott sei ein griesgrämiger Herr, der dem Menschen nicht alles geben will. Er wolle nicht das Gute und Schöne für seine Geschöpfe. Er möchte das ewige Leben für sich behalten, sagt die Schlange. Und so frisst sich dieses Gottesbild in Evas Kopf hinein. Der großzügige Wirt, der den Tisch deckt und möchte, dass seine Kinder genießen, der wird in ihrem Kopf zum kleinlichen Bürokraten, der einem das Leben vermiesen will. Die Schlange behauptet einfach das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hat. Und Eva glaubt ihr. Eva fällt darauf ein, was für Eva kein Problem war. Der Gehorsam gegenüber Gottes Gebot, das erscheint ihr jetzt als Zwangsjacke, als Gefängnis. Und sie sieht die Freiheit in der Grenzüberschreitung. Jetzt sieht sie in der Übertretung von Gottes Gebot ihre Glückserfüllung, genau umgedreht, wie es ursprünglich gedacht war. Ob wir das auch denken, wenn wir die Grenze überschreiten, Gottes Gebot übertreten, dann haben wir das wahre Glück, wenn wir dem Neid nachgeben oder der Habsicht, oder wenn wir denken, ach, hätten wir doch das oder jenes, dann lassen wir uns nicht verführen vom Schlangengeflüster, das sich manchmal in unseren Köpfen festsetzen möchte. sondern widerstehen in der Kraft Gottes. Und dann? Was passiert dann, als die Schlange das Misstrauen gesät hat? Dann heißt es, das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß auch. So finden wir uns vor in dieser Welt, der gefallenen Welt, wo Menschen tagtäglich Schuld auf sich laden. Und in diesem Vers zeigt sich sehr schön, was Sünde ist. Wir tun es ja gern bagatellisieren, nach dem Motto, jetzt habe ich ein Stück Torte zu viel gegessen, jetzt habe ich wieder gesündigt, höre ich immer wieder bei den Geburtstagsbesuchen. Oder wenn man geblitzt wird, jetzt bin ich ein Verkehrssünder, zu schnell gefahren. Das ist nicht gut, Sünde zu bagatellisieren, genauso wenig wie sie zu dramatisieren. Dass wir Sünde nur schmutzig und schlimm finden, das darf nicht sein und deshalb verdrängen wir es und verleugnen wir es. Die Früchte am Baum sind ja schön, sie machen klug. Und wir merken, Sünde ist gar nicht so moralisch gemein. Einer kann der anständigste Mensch sein, aber wenn er von Gott nichts wissen will, ist und bleibt er Sünder. Getrennt von Gott heißt Sünde. So ist Sünde der Verhältnisbegriff, der das zerstörte Verhältnis zu Gott beschreibt. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie das gute Verhältnis kaputt geht, wo Misstrauen einzieht, wo wir Gott nicht mehr vertrauen, dass er es gut mit uns meint, wo die Krankheit des Misstrauens uns wegzieht. Sünde ist nicht dieser kleine Makel, den wir so geschwind wegwaschen könnten, oder der schwere Rucksack, den wir für immer ablegen können. Nein, es erfasst uns ja als ganzen Menschen, mit Leib, Seele und Geist. Und sie trifft jeden. Eva gibt auch ihren Mann. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen, Reiche und Arme, Gebildete, Ungebildete. Alle sind hineingerissen in dieses Schicksal. Dass wir eben nicht die guten und vollkommenen Geschöpfe sind, sondern selber sein wollen wie Gott. Das ist die Sünde, sein wollen wie Gott, alles können, alles machen. Aber da übernehmen wir uns gewaltig. Wir Menschen sind Menschen und sollen Menschen bleiben. Und eben nicht als kleine Herrgöttchen uns aufspielen. Zu viele haben das schon gemeint, sie könnten selber Gott spielen. Aber da sind wir hoffnungsvoll überfordert. Das gibt es auch in der frommen Version. Sein wie Jesus. Vorsicht, wir sind und bleiben Menschen. Die Folgen des Sündenfalls, wir erkennen, dass wir nackt sind. Die Scham steigt uns ins Gesicht. Und dabei geht es nicht nur um die äußerliche Nacktheit, sondern darum, dass wir jetzt erkennen, was wir ohne Gott sind, nämlich allein und hilflos, aufgeschmissen, ohne Schutz. Und anstatt jetzt zu Gott zu fliehen in der Not und Nacktheit, fliehen wir als Sünder weg von Gott. Anstatt dass wir Gott fürchten, fürchten wir uns vor Gott und wollen am liebsten dann nichts mehr zu tun haben mit ihm, klar, weil wir uns schämen, dass wir gesündigt haben. Und jetzt kommt Gott ins Spiel in dieser Geschichte. Er lässt seinen Menschen nicht hängen. Er lässt sie nicht laufen und sagt, oh je, hat eh keinen Wert, war nix. Doch, er kommt, er sucht, er fragt, wo bist du, was machst du, wohin des Weges? Er hat weiterhin Interesse an uns Menschen, auch wenn wir Sünder sind und bleiben. Schreibt uns nicht ab, sondern will die Gemeinschaft. Fragt, Mensch, wo bist du, wie geht's dir? Und sie kommen natürlich auf das zu sprechen, was geschehen ist. Und wir sehen jetzt dieses Meisterstück, wie Menschen sich rausreden und den schwarzen Peter immer weiter schieben. Keiner gibt zu, ich war's. Adam sagt, die Frau, die du mir zugesellt hast, die war's. Die Frau sagt, die Schlange betrog mich, ich kann doch gar nichts dafür. Da sind wir ganz gut. Schnell entschuldigen, alles auf die Umstände schieben, sich rausreden, anstatt einmal zu sagen, ja, ich war's. Ich war's und nehme die Schuld auf mich. Und bitte um Vergebung. Jetzt wird das Leben nach dem Sündenfall zum Problem. Nach dem Rechtsbruch des Menschen kommt Gottes Rechtsspruch. Die Schlange wird verflucht und Mann und Frau bekommen Schwierigkeiten. Der Anfang des Lebens, Schwangerschaft, Geburt, geht nur unter Schmerzen. Wer schon einmal dabei war bei einer Geburt, weiß das. Geschrei der Kinder, der Mutter, bis endlich das Neugeborene da ist. Aber auch die Mitte des Lebens ist bedroht. Arbeit ist nicht immer Honigschlecken. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das ist die Folge des Sündenfalls. Auch in der Partnerschaft ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal erschrecken wir, wenn Ehen auseinandergehen, aber wir sollten auch erschrecken, wenn Menschen schon innerlich den Koffer gepackt haben und sagen, ich hab's schon aufgegeben. Und das Ende des Lebens, du bist Erde und sollst zur Erde werden. Immer wenn wir Menschen zu Grabe tragen, wird uns das bewusst, wie vergänglich wir sind und eben nicht Gott. Und was ist der Trost in dieser Geschichte? Ist das nur eine traurige Geschichte, Sündenfall, Gott lässt seine Strafe ergehen, die Erde wird verflucht? Nein, drei Dinge leuchten am Ende auf, die uns Hoffnung geben. Adam und Eva bleiben Lebensträger. Jedes Kind, das geboren wird, ist doch eine Freude und ein Geschenk Gottes, das uns predigt. Gott hat uns und diese Welt nicht aufgegeben. Das Zweite, Gott macht in liebender Fürsorge selber für die Menschen Kleider. Die Tiere geben Wolle und Fell her. Was Gott macht, ist sehr gut. Es müssen schöne Kleider gewesen sein, die Menschen getragen haben. Gott lässt uns Menschen nicht nackt und bloß, sondern schützt uns. Und das gilt ja nicht nur für die Kleider, sondern unser ganzes Leben lang. Gott umgibt uns mit seiner Zuwendung. Die Schlange sät das Gift des Misstrauens. Und bis auf den heutigen Tag zerstört dieses Misstrauen Beziehungen. Aber dann kommt die Verheißung, der Nachkomme von Eva wird den Kopf der Schlange zertreten. Er wird das Böse vernichten und den Tod überwinden. 6 Wochen vor Ostern. Was für eine Verheißung, die Gott hier macht. Es ist kein anderer als Jesus Christus, der hier gemeint ist, der alle Menschen von der Sünde erlösen wird. Heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Das ist aus einem Weihnachtslied. Weihnachten und Ostern. Dazwischen befinden wir uns. Und so leuchtet in dieser Geschichte vom Sündenfall schon heute das auf, was uns Hoffnung gibt und Trost, Jesus Christus, der Auferstandene, der den Tod besiegt. Amen.